Coffin.
Neuer Monat, neuer Tag, das ist die Sendung zum Kaffen mit einem neuen Gast. Und zwar haben wir heute im Studio der Pater Anselm Grün von Münster-Schwarzbach aus Würzburg. Und darum wechsle ich jetzt mal ins Hochdeutsch, dass uns unser Gast heute auch versteht. Herzlich willkommen.
Danke.
Pater Anselm Grün, Sie sind 1945 im Frankenland in Deutschland geboren, haben Ihre Kindheit dann in München erlebt. Wie war Ihre Kindheit dort?
Gut, ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen. Wir waren 7 Kinder. In Franken bin ich nur geboren, weil wir evakuiert waren. Unser Haus in München war zerbombt und deswegen mussten meine Mutter aufs Land gehen. Gut, ich war Ministrant schon als Jugendlicher und wir waren neben der Kirche gewohnt. Ich war immer eigentlich fasziniert davon. Und mein Vater hatte so einen Raum von Vertrauen geschaffen. Also wir haben ganz viel gespielt, viel Ideen gehabt, also manchmal verrückte Ideen und so weiter, aber das war eigentlich eine gute Kindheit. Natürlich gibt es keine heile Welt, auch bei uns gab es Grenzen, aber ich bin einfach gut aufgewachsen.
Mit 19 haben Sie sich dann beschlossen, haben Sie beschlossen, Benediktinermönch zu werden, recht jung auch hier. Wie kam es dazu, dass Sie diesen Weg einschlagen?
Gute Idee, Priester zu werden, der kam schon mit 10 Jahren, aber natürlich war das sehr infantil. Ich war fasziniert von Liturgie und von dem ganzen Jugendarbeit und kam dann auch ins Internat. Und natürlich war das immer wieder auch zwischendrin Krisen. Aber vor dem Abitur habe ich mich entschlossen, ich will da eintreten. Ich wollte damals viel leisten für die Kirche, für die Mission. Aber dann nach ein paar Jahren kam ich dann erstmal in eine Krise und habe gemerkt, mit Leistung allein kann man Klosterleben nicht bewältigen, sondern es kommt darauf an, was ist mein innerer Weg. Und da glaube ich einfach, dass dieses Leben im Kloster mich innerlich wachsen lässt. Dieser Wechsel von Gebet und Arbeit, von Einsamkeit und Gemeinschaft, der hält mich innerlich lebendig und macht mich durchaus auch offen für die Menschen.
Offen für die Menschen, auf das kommen wir noch später zurück. Sie haben sehr viel mit Menschen zu tun. Wenn wir zurückdrehen, noch einmal ein bisschen in Ihrem Leben. Nach dem Studium in Philosophie, Theologie und Betriebswirtschaft wurden Sie dann wirtschaftlicher Leiter der Abtei. Sie waren damals 32 Jahre. Ich finde, das ist sehr jung. Ist das normal in diesem Alter?
Nein, das war sicher jung. Ich wollte von mir aus nicht wirtschaftlicher Leiter werden, denn mein Vater war zwar Kaufmann, aber ich wollte eigentlich die Krämerseele draußen lassen im Kloster und wollte mehr Seelsorge machen. Aber der Abt kam auf die Idee, weil er keinen anderen hatte und der Vorgänger war schon alt. Dann habe ich innerlich Ja gesagt und mit den jungen Mitbrüdern gesprochen. Damals war so eine Krise im Kloster und die haben gesagt, ja, ist schon wichtig. Wo es Geld ist, ist auch ein Stück Macht. Man kann mit Geld Leben verhindern oder man kann mit Geld Leben fördern. Und dann habe ich halt Ja gesagt und inzwischen macht es mir auch Spaß. Natürlich, als ich mit 32 da Zellerar wurde, die ganzen Mitarbeiter, die Meister, die waren 50 und 60 Jahre und es war nicht so ganz einfach, mit denen erstmal umzugehen.
Ja, das kann ich mir noch vorstellen. Also vielleicht auch, wie haben Sie sich vielleicht auch Respekt verschaffen, gerade bei diesen Eltern?
Gut, ich habe die gefragt, wie viel kostet so eine Arbeit? Dann haben die gesagt, ja, 20.000 Euro oder D-Mark damals, dann habe ich gesagt, also dann brauchst du eine Woche lang. Wie kommst du da drauf? Ich habe gesagt, ja, das ist klar, du hast 2 Leute, so viel Geld, das ist so viel Lohn. Dann haben die gemerkt, oh, der blickt durch, dem kann man nichts vormachen. Und ich denke, ich habe viel zugehört, ich bin nicht als Besserwisser aufgetreten, dann habe erstmal hingehört, die Leute begleitet, aber natürlich auch neue Formen von Kostenrechnung eingebracht, wo sie gemerkt haben, der versteht was davon.
Also das Menschengespür auch dort schon ziemlich wichtig, auch bei dieser Arbeit.
Ja, das Wichtigste ist für mich als Zellerar, dass ich ein Klima schaffe, wo die Leute gerne arbeiten, wo sie sich gewürdigt fühlen und Lust haben an der Arbeit. Also so kontrollieren, das ist nicht meine Sache, sondern Vertrauen vermitteln, dass die Leute wirklich auch ihre Ideen einbringen können.
Es sind immerhin 300 Mitarbeiter, die Sie dort betreuen, wenn man so sagen will, in 20 verschiedenen Betrieben. Also wenn das man mit einer Großfirma vergleichen kann, haben Sie dort viel zu tun?
Ja, natürlich muss ich nicht alles selber tun. Wir haben es gut organisiert. Aber vormittags bin ich immer in der Verwaltung und bin immer ansprechbar. Und auch die Mitarbeiter, die kommen, die Meister kommen mit ihren Problemen. Ich halte ja Meistersitzungen, Bausitzungen und so weiter und viele Gespräche mit den Mitarbeitern. Das geht so ganz, ganz gut.
Der Pater Anselm Grün von der Abtei Münster-Schwarzbach-Würzburg ist heute zu Gast in der Sendung «Zum Kaffee». Er übrigens ein viel gefragter Referent, Autor. Er hat zum Beispiel über 300 Bücher geschrieben. Und eins davon, oder beziehungsweise etwas ganz Wichtiges, was er in seinem Leben gemacht hat, ist die Kunst von der Menschenführung, aus der Regel von Benedikt von Nursia gelehrt. Und was das genau bedeutet, da fragen wir noch bei ihm, gerade in einem nächsten Gesprächsteil hier. Der Pater Anselm Grün von der Abtei Münster-Schwarzach in Würzburg ist heute zu Gast in der Sendung «Zum Kaffee». Er ist Benediktinermönch und ein vielgefragter Referent, Autor von über 300 Büchern. Und Pater Anselm Grün, Sie haben auch die Kunst der Menschenführung aus der Regel Benedikts von Nursia gelernt. Wie lässt sich das erklären, vielleicht in zwei, drei kurzen Sätzen? Was ist diese Kunst? Was sagt diese Kunst aus?
Gut, zunächst ist es für Benedikt wichtig, dass der andere Menschen führt, sich selber gut führen kann, dass der im Einklang ist mit sich selber, dass er sich selber mag. Nur dann kann er auch einen guten Geschmack nach außen vertreiben. Und führen heißt für ihn Leben wecken. Also nicht die Menschen auspressen und sie kontrollieren wollen, sondern Fantasie entwickeln. Wie kann ich den Schlüssel finden, um das Potenzial, das in einem Menschen steckt, aufzuschließen, damit sein Leben in Fluss kommt. Und wenn sein Leben fließt, dann tut es ihm gut und letztlich auch der Firma oder dem Ganzen.
Wie probieren Sie dies, den Menschen beizubringen?
Ich halte viele Seminare für Firmen und Führungskräfte. Ich versuche einfach, durch Vorträge es zu machen, aber dann auch durch Übungen, dass wir einfach so, zum Beispiel eine schöne Übung ist, die gekrümmte Frau, die aufzurichten, indem ich über den Rücken streiche. Und das ist für mich ein Bild, führen heißt, dass die Menschen aufrechter nach Hause gehen können. Also nicht, dass sie gedrückt nach Hause gehen, sondern dass sie aufgerichtet gehen. Und wir üben das im Tun und dann reflektieren wir darüber. Und dann steht einfach bei den Managern so eine andere Dimension, dass sie jetzt nicht ein schlechtes Gewissen haben, ich muss das und das noch befolgen, die Instrumente noch anwenden, sondern, ich sage immer, Bilder bewegen den Menschen. Ich muss Bilder einbilden, damit ich von alleine, von innen heraus dann das ausstrahle, dass Menschen in meiner Nähe sich geachtet fühlen und sich aufrichten.
Was sind das für Menschen, die beispielsweise diese Referate besuchen?
Gut, die Firma Daimler hat es ausgeschrieben und da kommen halt die, die Lust haben. Es war immer überfüllt, ich musste zweimal im Jahr den Kurs halten und es war immer eine Warteliste, weil das so beliebt war. Und dann in Würzburg haben wir ein eigenes Haus, wo wir führen und geführt werden, ein Programm anbieten, nur für Führungskräfte. Gut, da kommen Freiberufler, Ärzte, Architekten, aber auch Angestellte von Firmen, also die Betriebsleiter oder wie auch immer. Das ist eine bunte Mischung. Und da meditieren wir auch, dass sie auch still werden, dass sie eben nicht nur Instrumente lernen, sondern mit sich konfrontiert werden, dass sie die innere Quelle entdecken. Weil ob ich ausgebrannt bin oder nicht, das ist ja immer auch letztlich ein spirituelles Problem, aus welcher Quelle ich schöpfe, ob ich mich unter Druck setze oder ob ich aus einer inneren Quelle heraus lebe.
Sie haben gerade erklärt, Architekten oder auch Führungskräfte, die kommen, die sind normalerweise im Alltag so beschäftigt, können nicht gehen ohne Computer oder irgendwelche Handys. Wie leben Sie diese Menschen dort?
Gut, natürlich brauchen die ein bisschen, um zur Ruhe zu kommen. Und manche denken, ach, da ist so wenig los. Sie haben sonst so Power-Seminare, wo von früh bis abends was los ist. Aber dann merken sie, ich brauche keine PowerPoint-Präsentation, ich brauche keinen Medienkoffer, sondern ganz einfach. Und dann spüren die Leute, das ist viel wesentlicher. Und auf einmal wächst ein Vertrauen zwischen den Leuten. Einer erzählte zum Schluss, ich wusste gar nicht, dass bei Daimler so viel sympathische Leute arbeiten. Also bei so Power-Seminaren, da erleben sie sich immer nur als Konkurrenten. Und hier dürfen sie offen sein, auch über ihre Probleme, auch ihre nicht gelungenen Fähigkeiten zu reden. Und das schafft auf einmal Vertrauen und auch Lust, weiterzuführen.
Was sind so vielleicht die Feedbacks, die Sie zurückgehalten von diesen Menschen?
Gut, Sie haben gesagt, mir ging es besser. Ich habe mich anders gefühlt. Ich habe mich im Einklang gefühlt. Einer sagte, ich war wie ein Schutzschild, der um mich herum war und jetzt gehe ich gern wieder in die Firma.
Und kann man das über längere Zeit so mitnehmen, diese Kraft, diese Ruhe?
Gut, die Ruhe, die man auftankt, kann man nicht mitnehmen. Aber wichtig ist eben auch daheim dann gute Rituale zu haben, wo ich mit dieser inneren Quelle von Stille in Berührung komme. Ich sage immer, in jedem von uns ist ein Raum der Stille. Wir sind oft nur abgeschnitten und wir brauchen nur ein kurzes Innehalten, dann können wir wieder in diese Stille eintauchen und von daher leben. Ich sage immer, aus der Ruhe kommt die Kraft. Wer gehetzt ist, der hasst sich selber, denn das Hetzen kommt von Hassen. Und wer sich selber hasst, der kann kein Leben wecken.
Er ist Benediktinermönch, wirtschaftlicher Leiter der Abtei Münster-Schwarzach in Würzburg. Er ist viel gefragter Referent und Autor über mehrere Bücher, hunderte von Büchern. Pater Anselm Grün heute zu Gast in der Sendung zum Kaffee. Sie haben vorhin schon ein bisschen erklärt, wie Sie Referate halten, Kurse geben, auch für Führungskräfte, für Manager. Am vergangenen Wochenende waren Sie auch hier im Oberwallis zu Gast, haben dort zum Beispiel einen Kurs gegeben oder ein Referat gehalten, gut mit sich selbst und anderen umgehen. Wenn Sie uns vielleicht heute in diesem neuen Oktober, in diesem neuen Monat ein paar Tipps mitgeben könnten, wie machen wir das am besten?
Also wenn ich für anderen Gutes tue, muss ich umso mehr auch für mich Gutes tun, weil sonst fühle ich mich irgendwann ausgenutzt. Und die Frage, wie gehe ich gut mit mir um? Das eine ist wichtig, dass ich mich nicht bewerte. Also viele sind zu streng mit sich selber, haben so einen inneren Richter in sich selber, der alles verurteilt, was sie tun. Das erste ist nicht bewerten. Es ist so, wie es ist. Und die Frage, wie komme ich weiter? Wie kann ich manches lernen? Das zweite, nicht gegen mich kämpfen, sondern gerade gegen Seiten, die ich vielleicht nicht so mag, gegen meine aggressive Seite, gegen meine disziplinlose Seite, sondern sich anfreunden, aus Feinden Freunde machen. Also das, was mir schwerfällt, bei mir selber zu spüren, was hat das für einen Sinn, ob das die Angst ist, ob das die Empfindlichkeit ist. Also je mehr ich das bekämpfe, desto größer wird die Gegenkraft, die ich da wecke. Und dann bin ich ständig damit beschäftigt, sondern ich muss mich anfreunden mit allem, was in mir ist. Und dann kann das zum Helfer werden, zum Leben. Und das andere ist Barmherzigkeit, also barmherzig mit sich sein, ein Herz haben für sich und nicht eben dieser überkritische Richter sein, der alles begutachtet und alles entwertet. Viele erlebe ich, die sagen, ich bin nicht richtig und müssen sich dann immer noch mehr anstrengen.
Sie haben diese Kurse jetzt auch hier im Oberwallis gegeben am letzten Wochenende. Es war Ihr erster Besuch im Oberwallis. Wie haben Sie die Menschen hier im Oberwallis erlebt?
Die Menschen habe ich auch sehr offen erlebt, auch die Gespräche nach dem Vortrag, gerade gut mit sich selber umgehen. Die waren sehr persönlich, wie gehe ich um mit Verletzungen, mit Empfindlichkeiten und so weiter. Das waren sehr persönliche Fragen und man hat gemerkt, sie hören sehr aufmerksam zu und ich habe mich gefreut, dass auch der Saal beide Male überfüllt war und man neue Stühle bringen musste.
Wie haben sich die Leute vielleicht unterscheidet von denen, die Sie vielleicht in Deutschland kennenlernen?
Gut, von der Sprache abgesehen natürlich. Vielleicht, ich würde sagen, sie sind mehr an ihrem Herzen dran, also mehr an ihrem Gefühl dran. In Deutschland, Gott, hängt auch von der Gegend ab, aber da sind manche mehr intellektueller. Und das waren heute keine intellektuellen Fragen, sondern Fragen aus dem Herzen.
Fragen aus dem Herzen, was beschäftigt im Moment die Menschheit am meisten? Wo sehen Sie die größten Probleme?
Die größten Probleme sehe ich in übertriebenen Erwartungen an sich selber, an maßlose Ansprüche an sich selber, dass ich immer cool sein muss, immer selbstbeherrscht und immer freundlich sein muss. Und auch übertriebene Erwartungen an andere, etwa in der Partnerschaft, dass der andere doch sehen muss, wie es mir geht und so weiter. Oder dass ich immer Liebe spüren muss und immer Nähe spüren muss. Also diese übertriebenen Erwartungen, die enttäuscht werden, also sich auszusöhnen und ja auch betrauern, dass mein Leben nicht so ideal ist, wie ich das gerne hätte. Gut, in der Welt selber ist das Problem, dass es immer rauer wird. Also die Globalisierung führt ja auch in der Wirtschaft zu einem immer raueren Umgang. Und da versuche ich halt mit meinen Kräften ein Stück dagegen anzugehen. Ich kann nicht die ganze Welt bekehren, aber ich sage immer, dort, wo ich stehe, schaffe ich auch ein Stück Welt und Wirklichkeit. Und wir dürfen den anderen, auch der Struktur der Welt, nicht so viel Macht geben. Der andere hat immer nur so viel Macht über mich, wie ich ihm gebe. Auch die Mächtigen, auch der Chef der Firma hat nur so viel Macht über mich, wie ich ihm gebe.
Ja, und wie wichtig überhaupt so ein spiritueller Berater und geistlicher Begleiter, gerade wie der Pater Anselm Grün einer ist, wichtig ist in dieser momentanen Zeit, da wollen wir bei ihm auch noch nachfragen im nächsten Gesprächsteil hier heute in der Sendung zum Kaffee. Pater Anselm Grün, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Sie eben verschiedene Referate halten. Sie machen Publikationen, schreiben Bücher auch darüber, wie man sich vielleicht als Mensch auch ein bisschen besser fühlen kann. Jetzt, Sie sind spiritueller Berater und geistlicher Begleiter, vor allem auch für Manager. Wie wichtig ist ein solcher Berater und Begleiter in unserer heutigen Zeit?
Gut, es gibt immer wieder Phasen in unserem Leben, wo wir nicht allein zurechtkommen, sondern wo ein anderer uns hilft, unser Leben zu spiegeln, wo wir einfach mal über uns reden können, wie erleben wir das eigene Verhalten, die eigene Führung, wie erleben wir die Konflikte und dass ein anderer einfach spiegelt und versucht, gemeinsam im Gespräch rauszufinden. Ich muss nicht die Lösung bringen für die anderen. Also Berater heißt nicht, dass ich Ratschläge gebe, sondern dass ich hinhöre und im Gespräch das herauslocke, was der andere selber als Weg für sich findet. Und spiritueller Berater heißt eben, es geht nicht nur um effektiver zu arbeiten, sondern es geht vor allem darum, wie finde ich zu meiner eigenen Quelle, wie kann ich ganz Mensch bleiben, wie kann ich eben frei werden von dem Bestimmtwerden von außen. Und da ist der Glaube für mich eben ein wichtiger Weg in die Freiheit. Wenn ich im Glauben ein Fundament habe, dann definiere ich mich nicht von dem, was andere von mir denken oder was der Chef von mir denkt. Und diese innere Freiheit und diese innere Ruhe oder Meditation, in die Mitte zu kommen, in diesen Raum der Stille, mitten im Trubel der Welt zu entdecken, das sind Hilfen, wonach sich die Menschen sehnen. Und ich versuche, sie da zu unterstützen.
Mhm. Wer ist Ihre große Unterstützung? Wer ist Ihr spiritueller Berater und geistlicher Begleiter? Gott und der Glaube?
Gut, für mich ist es ganz wichtig, als Mönch zu leben. Die ersten 3 Stunden am Tag sind für mich Schweigen und Gebet und Stille. Das tut mir gut. Da ist es eine Quelle, aus der ich schöpfe. Natürlich meine Mitbrüder, mit denen ich gemeinsam arbeite, das Team im Rekollektionshaus, wo wir 3 Therapeuten haben und 4 Mitbrüder und wo wir uns austauschen, wie wir miteinander arbeiten, mit anderen auch. Und ich mache alle 6 Wochen, gehe ich auch selber in die Supervision und erzähle halt einem Psychologen, wie es mir geht und der spiegelt mir wieder mein Leben.
Also es ist ein Geben und ein Nehmen.
Ja.
Und wie finden Sie Ihre Ruhe? Also wenn man sieht, ein gedrängtes Programm, über 300 Bücher geschrieben, verschiedene Referate, wie kommen Sie zur Ruhe?
Gut, einmal die ersten 3 Stunden am Tag sind Ruhe. Und dann ganz wichtig ist, dass ich mich nicht unter Druck setze. Bei allem, was ich tue, setze ich mich nicht unter Druck. Wenn ich einen Vortrag halte, ich vertraue dem und sage dann einfach das, was ich spüre. Und wenn ich Auto fahre, versuche ich auch, das zu genießen, dass jetzt kein Handy ist und nichts. Ich versuche einfach, die Zeiten, die ich habe, ganz da zu sein und dann ist es nicht anstrengend. Mhm.
Wie sehen Ihre nächsten Projekte aus?
Ich plane keine großen Projekte. Gut, ich habe natürlich ein Kloster, müssen wir einiges umbauen und sanieren und wir haben ein Ökoprojekt, wo wir die ganze Energie aus regenerativen Quellen beziehen. Da arbeite ich weiter. Bücher habe ich keine Projekte, sondern ich vertraue immer, wenn was kommt, kommt was.
Kommst dann.
Und dann natürlich haben die Verlage manchmal Wünsche und ich spüre dann immer, habe ich Lust darauf oder fließt etwas und dann traue ich dem einfach, dass es fließt.
Pater Anselm Grün, was sind vielleicht Ihre persönlichen Ziele, Wünsche für die Zukunft?
Gut, für mich als Ziel ist einfach, dass ich weitergehe auf meinem inneren geistlichen Weg, dass ich immer durchlässiger werde für den Geist Jesu und dass ich Menschen, dass ich immer besser Antwort geben kann auf die Sehnsucht und auf die Fragen der Menschen und auch auf die Fragen unserer Zeit.
Pater Anselm Grün, vielen Dank für den kurzen Abstecher hier ins Radiostudio und wünsche Ihnen eine gute Rückreise nach Hause. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Zum Kaffee.